Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Eine literarisch-wissenschaftliche Reise zwischen Kamerun und Österreich. Das ist der Titel unserer heutigen Sendung der Sendereihe Welt im Ohr, das vom Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Literatur hat viele Funktionen. Literatur bildet, Literatur gibt Einblick in unbekannte Lebenswelten. Man hat die Möglichkeit, sich auf Reisen zu begeben, ohne das heimische Wohnzimmer zu verlassen. Literatur ist aber auch ein Forschungsobjekt. Sie bietet wissenschaftliche Auseinandersetzung und Raum dafür. Ich habe heute eigentlich zwei Gäste. Leider ist erst einer im Studio bei mir. Ich rede jetzt trotzdem schon im Plural, weil der zweite hoffentlich gleich kommen wird. Die beiden befassen sich mit österreichischer Literatur. Man könnte meinen, in Österreich, da ist jetzt noch nichts Besonderes daran. Das Besondere ist, beide stammen aus Kamerun in Zentralafrika. Sie haben beide ihre erste hochschulische Erfahrung in Kamerun gemacht. Danach haben sich ihre Wege aber getrennt. Der gemeinsame Nenner ist, sie haben beide ihr Doktorat dann in Österreich absolviert. Ich freue mich sehr, zumindest mal einen im Studio begrüßen zu dürfen. Dr. Daniel Romuald Bitou. Und ich danke dir sehr, dass du da bist. Und ich würde dich bitten, dass du dich kurz mal vorstellst, deinen Werdegang.
Herzlichen Dank, Frau Magister Doris Bauer, für die Einladung. Ja. Ich bin Daniel Romuald Bitou, Literatur- und Kulturwissenschaftler, Lektor für afrikanische Literatur am Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien und Gründer und Leiter des Vereins Initiative Afri-Eurotext.
Ja, was hat dich, beginnen wir gleich mal so ganz kurz, was hat dich von Kamerun nach Österreich gebracht?
Ja, von Kamerun nach Österreich. Ich würde von Anfang an etwas voranschicken, also in Kamerun bzw. in Afrika, der Lebenslauf also eines Kindes, eines Schülers, einer Schülerin ist nicht von Anfang an so selbstverständlich von A, das heißt, ich gehe von Punkt A zum Punkt B. Ich würde eher sagen, die Tatsache, dass ich in die Schule gegangen bin, ja, dafür verantwortlich ist, dass ich derzeit in Österreich bin, also heute in Österreich lebe. In Kamerun ist es so, dass wir ein Schulsystem haben, wo man schon ab der ersten Klasse Gymnasium Deutsch als Fremdsprache neben anderen Sprachen erlernen kann. Kamerun war Deutschlands Kolonie bis von 1884 bis zum Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die Deutschen den Krieg verloren. Also ab 1918 waren Frankreich und England da als Kolonialmächte. Aber das Schulsystem ist derzeit geprägt von all diesen Begegnungen, also Begegnungen mit der deutschen Kultur, mit Französischen, mit der Englischen. Also Französisch und Englisch sind die Amtssprachen in Kamerun. Aber im Schulsystem, im Programm gibt es Deutsch. Ja. Also damals hatte ich mich für Deutsch entschieden als Fremdsprache, als dritte Sprache neben Französisch und Englisch. Und also der Grund, warum ich mich für Deutsch entschieden hatte damals, war einfach so spielerisch, ja, weil wir hatten alle Fußball gespielt als Kinder und wir versuchten uns mit den Spielern der deutschen Fußballmannschaft von damals zu identifizieren. Also das war die Zeit der Lothar, Matthäus und so weiter. Und also diese Begeisterung für Fußball hat uns sozusagen auch geprägt bei der Auswahl. Und unsere Lehrer, Lehrerinnen hatten diese Begeisterung festgestellt und einfach das anders kanalisiert. Also sie sagten, in Deutschland gibt es nicht nur tolle Fußballspieler, so weiter. Es gibt auch tolle Schriftsteller, Denker, Philosophen, so weiter. Und sie haben dann angefangen, uns so kleine Gedichte von Goethe, Bertolt Brecht und so weiter sozusagen beizubringen. So kleine Preisausschreibungen. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Bis zur Abschlussklasse konnten wir zum Beispiel mit Kant ein bisschen so spekulieren, paar Zitate aus Hegel und so weiter, obwohl wir eigentlich die kategorischen sozusagen Imperativen von Kant nicht verstanden damals in der Abschlussklasse. Aber wir konnten im Vergleich zu anderen Schüler, Schülerinnen der Abschluss der Abschlussklasse, so der Matura-Klasse, sozusagen uns durchsetzen durch unsere Deutschkenntnisse. Und also an der Uni war es ziemlich klar, dass wir ich mich für deutsche Philologie sozusagen spezialisieren wollte, konnte. Ja. Und gut, an der Uni Yaoundé 1, also Universität Yaoundé 1 auf Französisch, herrscht eine starke Deutschlandsperspektive. Also ich habe diese ganzen Phasen durchgemacht, so Bachelor, Master. Ich habe sogar eine pädagogische Schule dort absolviert, um Deutsch und Französisch zu unterrichten. Habe sogar als Lehrer, Deutschlehrer, Französischlehrer an einem Gymnasium gearbeitet. Ich wollte aber eine Horizonterweiterung. Also mir war eingefallen, dass die deutsche Kultur sich nicht auf Deutschland beschränken kann, sodass es andere Horizonte gibt. Ja.
Ja, danke. Das ist eine schöne Einleitung für eine kurze Musikpause und dann werden wir hier gleich weitermachen. Ja.
Cuida la
Zurück bei Welt im Ohr, bei unserer literarisch-wissenschaftlichen Reise. Ich freue mich sehr, dass jetzt auch mein zweiter Studiogast hier ist, Dr. Jean-Bertrand Migoué. Daniel hat sich schon vorgestellt. Ich würde dich jetzt bitten, dass du dich auch kurz vorstellst.
Ja, ich heiße Jean-Bertrand Migoué. Ich komme aus Kamerun. Dort in Kamerun bin ich Dozent an der Universität Yaoundé 1 und ich bin in Österreich im Moment im Rahmen eines Nachbetreuungsstipendiums und ich arbeite im Moment in Innsbruck, an der Universität Innsbruck, an einem Projekt über Ransmeyers Reisetexte über diese Problematik der Raumgestaltung und die Raumkonstruktion in der Literatur.
Dankeschön. Schön, dass du da bist.
Ja, danke.
So, ich habe vorher unterbrochen, als wir gerade dabei waren, dass Daniel uns erklärt hat, dass es außer Deutschland auch noch andere deutschsprachige Länder gibt, auch für Personen aus Kamerun. Also möchtest du hier vielleicht noch mal kurz ansetzen und dann werden wir meinen zweiten Gast mit zu Wort bitten.
Genau. Ja, so. Es ging um Horizonterweiterung, wie ich es gesagt habe. Dann habe ich angefangen, ein Forschungsprojekt, ein Dissertationsvorhaben zustande zu bringen, zu entwerfen. Und mit diesem Projekt dann, also nicht nur hier in Österreich an der Uni Wien, sondern an anderen europäischen Universitäten, also zu suchen, ein Stipendium zu suchen, Finanzierung. Also in Deutschland, Frankreich, ja. Und an dem Konzept habe ich ziemlich lange gearbeitet, ja, weil es hat nicht schon sozusagen auf Anhieb, auf so beim ersten sozusagen Versuch geklappt.
Was genau hat nicht geklappt?
Ich meine, das Vorhaben, ja, das Vorhaben, der Text. Es hat sich dann angereichert. Also ich hatte damals, ich erinnere mich, ein Stipendium, so Deutschlehrerstipendium bekommen vom Goethe-Institut Yaoundé für zwei Monate, also zwei Monate in Deutschland, Bremen. Und also diese erste Reise nach Europa war sehr, sehr hilfreich, ja, für die Dokumentation. Also ich habe mich wirklich gerüstet, um sozusagen das Vorhaben anzureichern. Und dann hat es geklappt. Ich habe dann ein Stipendium Forschungsstipendium von ÖAD gekriegt, bin hier angekommen und ich bin auch dem Professor Müller-Funk sehr dankbar, der die Zusage, also Betreuungszusage geschrieben hat und so weiter. Bin dann hier in Wien im Oktober 2006 angekommen und das war der Beginn. Ich muss noch etwas unterstreichen, ich war damals als Deutschlehrer also in einem eingeschlossenen Gebiet in Kamerun. Also ich war überhaupt nicht in der Hauptstadt. Das heißt, die Arbeitsbedingungen waren wirklich schwer.
Wie meinst du genau ein eingeschlossenes Gebiet?
Eingeschlossen, also 1000 Kilometer von der Entfernung her zunächst einmal. Und das war so Tignier als der Ort. Und also der Zugang, ja, damit man den Ort erreichen kann, war per Taxi, Bus, würde ich sagen. Es war wirklich nicht einfach. in der Regenzeit, so zum Beispiel. Und also keine Infrastrukturen dort, Bibliotheken oder ja. So, ich habe meine eigene Bibliothek also dorthin verschafft, transportiert und versuche so irgendeine Umwelt, ja, eine günstige Umwelt zu schaffen, damit ich weiterarbeiten kann. So, das war der Kontext, wo ich sozusagen wo ich hergekommen bin. Und ja, also heute werfe einen Blick ein bisschen zurück und sage, ja, wow, das war wirklich eine Herausforderung. Ja, das war wirklich nicht selbstverständlich.
Gut. Dankeschön. Jean-Bertrand, ganz kurz. Daniel hat erzählt, er ist über sehr eher ungewöhnliche Wege zur deutschen Sprache gekommen, über den Sport. Er wollte deutsche Fußballer verstehen oder hat sich mit ihnen identifiziert. Wie war es bei dir? Wie waren deine ersten Berührungspunkte mit der deutschen Sprache?
Ich würde sagen, es gab eigentlich zwei Berührungspunkte. Einerseits, das hatte etwas mit meinem Großvater zu tun, weil mein Großvater hat oder war in der deutschen Kolonialzeit kurz in der Schule gewesen. Also, und der konnte ein bisschen Deutsch sprechen. Also es war immer für uns ganz erstaunlich, Wörter von ihnen, ungewöhnliche Wörter von ihnen zu kriegen. Und ich habe ja gesagt, okay, ich möchte ja diese Sprache kennenlernen, die Opa da spricht. Und der zweite Anstoß, würde ich sagen, das waren meine älteren Brüder, weil in Kamerun, in dem Schulsystem, ist es so, dass man, sagen wir, in der zweiten Klasse, in der Sekundarschule, eine Wahl treffen soll zwischen Englisch, zwischen Spanisch und Deutsch. Und meine älteren Brüder hatten damals fast alle Deutsch gewählt. Und da, ich hatte schon einige, sagen wir, die waren für mich als Muster und ich wollte genau das tun, was sie da getan haben. Also ich habe also Deutsch in der im Gymnasium gelernt und dann gab es die Notwendigkeit an der Uni eine andere Wahl zu treffen und an der Uni ich habe zunächst an der Universität Caen studiert im westlichen Teil von Kamerun und in dieser Universität hat man viel mehr mit den angewandten Fremdsprachen zu tun. Das heißt, man kann ja nicht von vornherein Deutsch wählen. Ja, man hat immer eine Art Patchwork von drei Sprachen, die man lernen soll, also Englisch, Französisch und Deutsch. Also da habe ich eine, sagen wir, ein Bachelor im Fach Deutsch, sagen wir, Deutsch als Fremdsprache, angewandte Fremdsprachen, Französisch, Englisch und Deutsch. Und nach diesem Bachelor gab es keine Möglichkeit, eine Masterarbeit in Caen oder ein Masterstudium in Caen zu absolvieren. Und da sollte ich nach Yaoundé wechseln. Und in Yaoundé habe ich ja definitiv für die Germanistik entschieden. Und da habe ich eine Magisterarbeit, zunächst eine Magisterarbeit über, da hat wirklich mein Interesse für die österreichische Literatur angefangen. Also damals hatte ich festgestellt, dass die meisten Leute sich mit der bundesdeutschen Literatur beschäftigt hatten. Das war die Norm am Institut. Und ich würde sagen, ja, ich wollte teilweise ein bisschen innovieren. Und ich habe damals einen sehr, auch in Österreich, sehr unbekannten Text gelesen. Das waren Romane von einem, der ist 2002 verstorben. Das ist Paul Blaha. Der hat ja einige Romane geschrieben. Der hat viel mehr im Bereich des Theaters hier in Wien gewirkt. Also ich habe zwei seiner Romane über den Konflikt in Jugoslawien gelesen und die Romane, das waren Recherche und die Hinterblieben und da habe ich wirklich Lust gehabt, an diesen Romanen zu arbeiten und ich habe da gesagt, okay, das wäre ein Forschungsfeld, diese österreichische Literatur und beim Lesen bin ich auch darauf gekommen, Texte von Hanke zum Beispiel kennenzulernen. Und da habe ich gesagt, okay, da möchte ich wirklich über diese Texte, über Jugoslawien, über diesen Blick Europas, über dieses Nebendraußen, wie Hanke in seinen Text sagte, okay, das war eigentlich, wie ich in Kamerun zu dieser österreichischen Literatur gekommen bin.
Ja, was mich angeht, eigentlich mein Blick sozusagen vor allem nach der Magisterzeit, ja, also während dieser Suche nach weiteren Horizonten und so weiter, hat sich gerichtet auf Josef Roth, so einfach so. Ich erinnere mich damals, das war an einem Abend in der Bibliothek des Goethe-Instituts Yaoundé, so, wo ich plötzlich auf Textauszüge von Josef Roth gestoßen bin. Und also Radetzky Marsch zum Beispiel als erster Roman habe ich durchgelesen, und nur das Goethe-Institut hatte nicht alle Romane von ihm. Also Bekannte von mir, die in Deutschland, also seit langem lebten, habe ich dann kontaktiert. Ich möchte die Bücher von ihm so weiter, weil es gibt Aspekte seines Schaffens, die ich eventuell sozusagen erschließen kann. So daraus vielleicht kann ein Forschungsarbeit entstehen, so Dissertationprojekt. Und so, ich habe so, wenn man sowas anfängt, muss man zunächst mal schauen, also wer hat etwas über ihn geschrieben, welche Arbeiten etc. Ich habe dann festgestellt, dass er also es ein Afrika-Bezug, ein Afrika-Aspekt, dritte Welt-Aspekt, er sozusagen in seinen Schaffen gibt, der bis meine Arbeit noch nicht fertig war, sozusagen noch nicht erschlossen war.
Ja, ich würde auf diese Afrika-Bezüge gerne ein bisschen später noch eingehen. Wir machen jetzt wieder eine kurze Musikpause und dann würde ich gerne noch ein bisschen in Kamerun bleiben und bei literarischer Tradition in Kamerun. Zurück bei Welt im Ohr, die literarisch-wissenschaftliche Reise zwischen Kamerun und Österreich. Wir haben schon ein bisschen begonnen anzudeuten, wie, also meine beiden Gäste, wie sie zur österreichischen Literatur gekommen sind. Ich würde gerne noch ein bisschen bei Literatur und literarischer Tradition in Kamerun bleiben. Jetzt ist die deutschsprachige Literatur ja eine, die schon seit Jahrhunderten über Schrift funktioniert, über verschriftlichte Werke. Wie ist es in Kamerun? Kamerun hat ja doch noch, ich habe unterschiedliche Angaben gefunden, eine recht hohe Analphabetenrate. Wie funktioniert literarische Tradition in Kamerun?
Ja, also die Bezeichnung Literatur, literarische Tradition, also die würde ich ein bisschen differenzieren.
Bitte.
Also ich würde eher von literarischer und textuellen, literarischen textuellen Praktiken, also in Kamerun bzw. in Afrika sprechen, ja, weil ich möchte durch diese Bezeichnung andere Aspekte rehabilitieren. Ja, Aspekte rehabilitieren, die sozusagen also in dieser Bezeichnung Literatur und literarische Tradition nicht zum Vorschein kommen, und zwar zum Beispiel die Bedeutung orale Textformen, ja, also Mythen, Riten, Rituale, Märchen, Gesänge.
Also mündliche Traditionen.
So weiter und so fort, ja, die auch in sogenannten, also literarischen Texten sozusagen auch präsent sind. Auch präsent sind. Und ich möchte auch dadurch, durch diese Bezeichnung, so eine gewisse so Literaturdefinition auch differenzieren. Also zu der Frage, wie schaut es dort? Also es gibt eben diese alltägliche Praktiken, ja, die eben orale literarische Praktiken, also aus meiner Auffassung, so als Literaturwissenschaftler, so plädiere ich dafür, dass wenn es dazu kommt, zum Beispiel, was ist kamerunische Literatur oder afrikanische Literatur so zu definieren, beziehungsweise auf diese Frage einzugehen, dass man auch diesen Aspekt berücksichtigt. Ja, es gibt schon Bände über diese Frage, was ist Literatur. Aber wenn man einen Blick drauf wirft, also stellt man fest, dass also die Definitionen sozusagen von einer Perspektive geprägt sind, und zwar eine eurozentristische, humanistisch, sozusagen universalistische Dimension. Und wo ich zum Beispiel die Ansätze von Doris Bachmann-Medig, das ist eine Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, ja, die sozusagen in ihrem Grundsatzbuch Kultur als Text, ja, anregende sozusagen Thesen, beflügelnde Thesen sozusagen vorschlägt. Also das ist das, was ich bis zu dem Punkt sagen
möchte. Ja, ich werde eher versuchen, diese Literaturlandschaft in Kamerun zu beschreiben. Ich möchte nicht in definitorischen Ansätzen eingehen. Ich kann nur etwas feststellen, und das Bitu hat völlig recht, wenn er das sagt, dass es eine mündliche Tradition gibt, dass es eine Literatur gibt, die mündlich überliefert wurde und die man auch, wenn man die europäische Literatur liest, teilweise auch feststellen kann, die zur Tradition gehört. Also die Lieder, die Sprichwörter und so weiter, die all diese Elemente, die in den traditionellen literarischen Institutionen existieren, die hat man in der kamerunischen Literatur, die existieren noch heute, die hatten früher existiert, das waren vorkoloniale Strukturen. Und dann hat sich in der Kolonialzeit eine neue Tendenz entwickelt. Das heißt, diese schriftliche Literatur, obwohl gesagt werden soll, dass es auch in dieser Kolonialzeit und vor der Kolonialzeit schon diese Schriftkultur bei einigen Völkern in Kamerun gab. Bei den Bamun zum Beispiel gab es schon diese Schriftkultur und das gibt es noch heute, wenn man im Museum in Fumban geht, Texte sehen und Texte lesen, die in Chupamun geschrieben wurden von dem Sultan Njoya. Also das heißt, es gab ja diese Schriftkultur, die fast Konkurrent zur europäischen Tendenz war. Da hat man eine Reihe von Texten geschrieben. Diese Texte werden heute in den amerikanischen Universitäten vor allem untersucht, wenn man versucht, genau zu verstehen, wie man damals unter der Kolonialherrschaft das Wort ergriffen hatte. Unter welchen Umständen hat man damals geschrieben? Das merkt man in diesen Texten, die damals von Joya und von den anderen geschrieben wurde. Aber wenn man diese kamerunische Literatur aus einer europäischen Perspektive untersuchen will, dann wird man sagen, die kamerunische Literatur hat sich vor allem im Rahmen der Emanzipationsbewegung in Afrika und in der Kolonialzeit entwickelt. Das heißt, die meisten Texten wurden zunächst von den Kolonialheeren gefördert und diese Texten waren sehr oft, ich würde sagen, kontemplative Texte dem Kolonialsystem gegenüber. Und dann hat sich eine andere Literatur entwickelt, die man als Literatur des Widerstands definieren kann und entwickelt. Und das war in den 50er Jahren. Und da hat man ganz wichtige Autoren wie Mungo Betsy oder teilweise Ferdinand Leopold Oyono am Anfang. Und dann später hat er eine andere Haltung der Literatur gegenüber gehabt.
Und das war dann Literatur in den Kolonialsprachen, in Französisch
Englisch? In der französischen Sprache. Französisch. Dann hat sich diese Literatur in der französischen Sprache oder in der englischen Sprache entwickelt. Und da hat man wirklich berühmte Autoren wie Mungo Betsy oder Autoren wie Fernando Polo Yuno oder René Philomp und die anderen, die genau in demselben Duktus wie Schriftsteller wie Chinua Achebe in Nigeria und die anderen geschrieben haben. Also ich würde sagen, da gab es diese Tendenz des Literatur als Kampfmittel, als Befreiungsmittel unter der kolonialen Herrschaft. Und dann gab es nach den Unabhängigkeiten eine andere Tendenz, die sich entwickelt hatte. Und da wird man, dass diese Tendenz wird oft als Literatur der Desillusion betrachtet. Also das sieht man in der Tendenz eines Amadou Koroma in Côte d'Ivoire und so weiter. Aber in Kamerun gab es auch eine Reihe von Schriftstellern, die damals geschrieben, um zu zeigen, dass was wir von der Unabhängigkeit erwartet haben, das kommt ja nicht. Und das merkt man auch in den Texten von Mungo Betsy, als er dazu gezwungen wurde, ins Exil zu gehen und als seine literarischen Texte damals in den 60er und in den 70er und sogar in den 80er Jahren in Kamerun verboten wurden. Und man konnte nicht einfach Texte von Mungo Betsy so einfach kaufen und lesen. Man konnte das im Ausland lesen, aber nicht in Kamerun. Also es gab ja diese Tendenz bis zu den 80er Jahren. Und da hat sich, würde ich sagen, eine stark sozialkritische Literatur entwickelt. Diese Literatur, die, sagen wir, die Probleme innerhalb der Gesellschaft sichtbar gemacht hatte oder die Struktur der Gesellschaft hinterfragt hatte und so weiter. Und diese Literatur hat sich wirklich im Zuge der der Liberalisierung des politischen Lebens in Kamerun in den 90er Jahren entwickelt. Also es gab ja mehr Freiheit nach und nach gab es mehr Freiheit im Land, die Leute hatten mehr Möglichkeit, ihre eigenen Einstellungen dem politischen System gegenüber auszusprechen und so weiter. Also es gibt ja diese das ist sagen wir, das ist ja zusammengefasst, diese Entwicklung der kamerunischen Literatur, die ich hier beschreiben kann.
Sehr
ja,
komplex.
Dazu möchte ich auch so etwas hinzufügen. Und zwar ein bisschen sozusagen jenseits einer so literaturgeschichtlichen Entwicklung, also linearen Entwicklung, sondern auf etwas fokussieren, was in den Texten dieser Schriftsteller, klassischen kamerunischen Schriftsteller eigentlich passiert, ja, was in der allgemeinen Rezeption also wenig Beachtung gefunden hat bzw. findet, und zwar die Tatsache, dass Autoren wie Mongo Bitsi, Ferdinand Oyono und so weiter, ja, obwohl sie auf Französisch geschrieben haben, ja, dass in den Texten, also die Idiomen der lokalen kamerunischen Sprachen, Ewondo zum Beispiel, ja, auch präsent im französischen Text sind. Und wo man eben merkt, dass in dieser Begegnung, also der französischen, also der Buchstaben der französischen bzw. englischen Sprache mit den Buchstaben der Ewondo-Sprache sozusagen eine Art Krise entsteht, eine Art Zwischenraum entsteht, wo die Buchstaben der französischen Sprache zum Beispiel ihre Macht sozusagen verlieren, ein bisschen an dieser Macht einbüßen. Ja, das heißt, es entsteht eigentlich ein Dialog, weil also wenn man literaturgeschichtliche Bücher über also afrikanische Literatur liest, ja, so gibt es eben diese Kategorisierungen, also die Periode vor der vorkoloniale Zeit, die koloniale Zeit, die postkoloniale Zeit, die Gegenwart und so weiter. Aber man übersieht eben das, was ich auch interessant finde, und zwar die Tatsache, dass das Abenteuer europäischer Sprachen, also in Afrika, so nicht nur in Kamerun, eigentlich ein zwiespältiges Abenteuer war und weiterhin ist, also wie der senegalesische Schriftsteller Cheikh Amidou Kane in L'Aventure Ambigue, ja, das ist ein Roman von ihm, also das zwiespältige Abenteuer, es sagt, also dieses zwiespältige Abenteuer war, beziehungsweise ist auch die Zwiespalt, beziehungsweise das Abenteuer europäischen Sprachen. Und das ist sozusagen, da sind Spuren, interessante Spuren, die man auch in diesen Texten finden kann, jenseits sozusagen klassischer Literaturinterpretations Interpretationsweisen.
Nee, das ist klar, wenn man sagt, okay, dass diese kamerunische Literatur in den europäischen Sprachen geschrieben wurde. Also damit meint man nicht, dass man die Sprache des Europäers gesprochen hatte oder geschrieben hatte. Nein, ich glaube, man hat sich diese Sprache angeeignet und man hat diese Sprache als Mittel verwendet, um diese Machtstrukturen, die genau sprachlich konstruiert wurden, abzubauen. Also ich würde sagen, seit dieser Literatur des Widerstands, die sich in den 50er Jahren entwickelt hat, hat man immer diese Sprache, diese französische Sprache in einer subversiven Form verwendet. Also wenn man heute zum Beispiel Texte jüngerer kamerunischer Autoren wie Patrice Nganan zum Beispiel liest, und merkt man ganz, wie imaginativ sie mit der Sprache umgehen und wie sie die Sprache verwenden, um die sprachlich konstruierten Struktur der französischen politischen Domination oder des neokolonialen Systems in unseren Ländern abzubauen. Also ich glaube, sie haben wirklich, Bitu hat recht, wenn er das sagt, weil man hat eigentlich das Französische oder die Sprache so verwendet, dass diese Sprache zum Instrument einer Infragestellung eines Systems geworden ist.
Ja, wir machen eine kurze Musikpause und machen uns dann noch auf eine weitere Spurensuche.
Yermatun kakai 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 Yermatun kakai 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 Chini yada sen chan babau hey chini yada sen chan babau
Yermatun kakai 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 kakai
Woti ching ming heng Afriki jaya wiyong Woti ching ming heng Mali jaya wiyong Ahe woti chinde Jaya Biyo iyo mali wiyo Jaya Biyo iyo kana wiyo Jaya Biyo iyo na sheria Jaya Woti ching ming heng Mali jaya heng Woti ching ninge ngafriki je yango Ahe woti chinde Jaya
Yermatun kakai 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 kakai
Walanda nika Kandang amiru Walanda nika Kandang amiru Kalamaka bundi Niganda haga Chini yadasi, chen babahu, hey chini yadasi, chen babahu.
Je vous dis, halt à la corruption en Afrique, 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 Afrique.
Yermatun kakai, 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 kakai. Yermatun kakai, 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 kakai.
Walanda nika kuru koya, walanda nika kuru koya, kalamaka bundi ni kuru huga, chini yadasi, chen babahu, hey chini yadasi, chen babahu. Walanda nika ho ho koi. Walanda nika ho ho koi kalama papundi ni ho 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 ga chini yadasi chen babahu hey chini yadasi chen babahu
Willkommen zurück bei unserer literaturwissenschaftlichen Reise, unserer literarisch-wissenschaftlichen Reise von Kamerun nach Österreich und zurück. Ich würde jetzt gerne den Bogen spannen, zurück zur deutschsprachigen Literatur. Daniel, du hast es ja schon angesprochen, dass du dich in deiner Dissertation mit Afrika-Bildern bei Josef Roth befasst hast. Wie ist das Afrika-Bild in der deutschsprachigen Literatur? Ich überlasse dir jetzt, welche Epoche du dir hernimmst.
Ja, also ich werde eigentlich nicht so eporal verfahren, sondern mich auf eher Josef Roth konzentrieren. Und, erstens,
kannst du vielleicht kurz sagen, wann Josef Roth ungefähr
Josef
gelebt
Roth
hat und geschrieben
sozusagen,
hat?
Ist in Österreich bzw. Europa vorwiegend bekannt als derjenige, der die Unterdrückung des europäischen Judentums thematisiert in seinen Texten. Es gibt aber vor allem seine journalistische, essayistische Texte, wo er sozusagen die imperiale Begegnung zwischen Europa und Afrika thematisiert. Sozusagen, das ist dieser Punkt. Also wo er unter anderem Fragen der Marktasymmetrien, der Herrschaft, der kulturellen Differenzen und Interdependenzen anschneidet. manche Debatten sozusagen beginnt, also nicht weiterführt. Es ging in der Arbeit eben drum, diese Debatten, die er angeschnitten hat, begonnen hat damals, also fortzuführen, zu vertiefen, ja, und also dadurch auch so ein literarischer Dialog zu inszenieren, ja, also zwischen, also nicht nur seinen Texten, sondern Texten anderer österreichischer Autoren, Autorinnen und afrikanischer Autoren, Autorinnen, Schriftsteller. Ja, im Allgemeinen, so wenn ich jetzt auf die Frage des Bildes, des Afrika-Bildes in der europäischen Literatur eingehen kann, würde ich sagen, Afrika existiert also in der europäischen Literatur in der Form einer also abwesenden Anwesenheit beziehungsweise anwesenden Abwesenheit. Also ich wiederhole noch einmal, anwesenden Abwesenheit und abwesende Anwesenheit. Ja. Das hat mich dazu geführt, eben also nach meiner Doktoratzeit so diese Initiative zu gründen. Afri-Eurotext, also afrikanische, europäische Textualitäten, das so heißt es auf Deutsch, African and European Textualities, Textualität African, European, im Sinne eines Brückenschlags, ja, weil ich habe gemerkt an der Uni, dass es eine Tendenz der Trennung gibt, ja, der Trennung, das ist die österreichische Literatur, das ist die europäische, und da drüben ist die afrikanische Literatur, aber also Afri-Eurotext versucht einfach das Verbindende, das Gemeinsame, das nicht monolithische der Kultur sozusagen zu fokussieren. Ja, dass es also hier und da selbstverständlich Differenzen gibt, aber vor allem Interdependenzen.
Ja, ich werde trotzdem bei dem Trennenden nochmal kurz bleiben, oder nicht trennend, nein, ja, bei dem Verbindenden, aber den Umkehrschluss ziehen. Chabertrand, ist das Österreich oder das Deutschlandbild oder das Bild der Deutschen und der Österreicher und Österreicherinnen, was ihr oder was du in deiner frühen Auseinandersetzung mit deutschsprachiger Literatur vorgefunden hast, auch das, was du dann, als du Österreich oder Deutschland besucht hast, vorgefunden hast? Ganz kurz, ist der Österreicher, über den du gelesen hast, auch der, den du hier kennengelernt hast?
Ich muss ja sagen, in der Forschung war es eigentlich nicht meine Absicht, Bilder zu erforschen, also es, ich meine Afrika-Bilder zu erforschen oder Afrika-Bilder in der deutschen oder in der österreichischen Literatur zu erforschen. Meine Absicht war eigentlich zu sehen, wie Europa Diskurse über andere konstruiert, egal ob es sich um Afrikaner geht oder ob es sich um die direkte Peripherie Europas geht. Also das war meine Absicht und ich kann wirklich sagen, dass genau das habe ich mit in den Texten von Peter Handke untersucht, weil eine der Kategorien, die ich damals untersucht habe, das war das Anders-Europäische in dieser Literatur. Es gibt ja diese beiden Kategorien, das Nicht-Europäische und das Anders-Europäische, die dann in dieser Literatur sehr, sehr in der deutschen und in der österreichischen Literatur sehr präsent ist. Aber da Sie die Frage über das Afrika-Bild explizit stellen, ich lese in Yaoundé manchmal Texte mit meinen Studenten und einige dieser Texte der österreichischen Literatur, die wir oft lesen, das ist ja der Text von Peter Altenberg, Ashanti. Also man liest das, um zu sehen, wie man sich damals den Afrikanern in Europa im 19. Jahrhundert konstruiert hatte, wie man den Afrikaner damals nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Gesellschaft im Allgemeinen gesehen hatte. Wie war das möglich, Leute von Afrika zu holen und sie hier in den Zoos zu halten, um zu sehen, wie sie leben? Es gab ja eine ethnologische Absicht, man wollte genau verstehen, wie diese Völker sind, aber es gab auch dahinter auch eine nicht sehr, sagen wir, moralisch korrekte Haltung der europäischen Gesellschaft. Also wir lesen das manchmal, um vielleicht einige diese Dimension der Konstruktion des anderen, wenn man den anderen so konstruiert, dass er als etwas Exotisches, etwas Kurioses, etwas ein Objekt oder Objekt des Spektakels des anderen wird, dann hat man das, also man hat das in diesem Text von Altenberg, aber man könnte auch einen anderen Text in der österreichischen Literatur, den Text von Oeden von Horváth, Jugend ohne Gott, könnte man das auch mit den Studenten lesen. Das Bild des Negers in diesem Text oder das Afrika-Bild in diesem Text. Man sieht da, wie das unter dem nationalsozialistischen Regime konstruiert wurde und wie in dem Roman der Autor vielleicht Mechanismen entwickelt, um diesen Diskurs über den kulturell anderen abzubauen. Und da kann man eine Reihe von solchen Texten lesen. Und jetzt, wenn ich in Österreich bin, habe ich genau dieses Bild von Österreich oder von Deutschland? Das ist eine schwierige Frage, weil wenn ich einen literarischen Text lese oder wenn ich einen literarischen Text gelesen habe, erwarte ich ja nicht unbedingt, wenn ich im Kontakt mit der Realität ist, die Bilder zu sehen, die ich in der Literatur gefunden habe, sondern die Bilder, die ich in der Literatur gefunden habe, können als Mittel betrachtet werden, können für mich als Mittel betrachtet werden, um diese Realität, mit der ich konfrontiert bin, zu reflektieren. Also ich würde eher sagen, es gibt ja Sachen, die in der Literatur Anstoß zum Nachdenken über diese österreichische oder über die deutsche Gesellschaft sind. Aber ich würde ja nicht sagen, diese Klischees oder diese Bilder, die in der Literatur eins zu eins in der österreichischen Gesellschaft zu finden sind oder in der deutschen Gesellschaft. Eines ist klar, und das ist ganz interessant, wenn Sie dann die Frage in Kamerun stellen, ob es überhaupt einen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich gibt, dann gibt es keinen Unterschied. Und man weiß ja nicht überhaupt, dass Österreich existiert.
Ja, das Tolle an literarischen Texten, finde ich, ist, dass sie also einen tiefen Blick in Gesellschaftsstrukturen, Gesellschaftsprozesse und so weiter vermitteln, ja, und dadurch auch so die Bilder, wie sie gesprochen haben, auch so dekonstruieren, weil es gibt auch so eine wissenschaftliche Richtung, die sich mit Bildern beschäftigt. So, das ist eigentlich kein so typisch, also Literatur, kein typisch literaturwissenschaftliches Gebiet, so Imagologie und so weiter. Ich glaube, es gibt sogar in der Geschichte eine ähnliche Richtung. Die beschäftigen sich nicht hauptsächlich mit literarischen Texten, sondern auch mit nicht literarischen Texten zum Beispiel. Ja, aber das Besondere bei literarischen Texten, und deswegen sind literarische Texte auch ein Schwerpunkt beim Afri-Euro-Text, also die vermitteln eben tiefgründige Informationen, also nicht nur afrikanische Gesellschaften, sondern auch europäische, jenseits von so populistischen Reden und so weiter, ja. Und also ich erlaube mir hier eher mehr über Afri-Euro-Text zu sagen, zu erzählen. Deswegen, also in den Debatten, Literaturdebatten, die wir regelmäßig veranstalten, stehen Texte, Autoren im Mittelpunkt, selbstverständlich im Hintergrund ein Thema, so sei es politisch oder literarisch, gesellschaftlich. Ja.
Was werden eure nächsten Veranstaltungen sein, wenn wir schon dabei sind bei der Organisation? Ja. Möchtest du kurz ankündigen?
Bei welcher?
Bei Afri Eurotext. Das Ding ist, was werden denn eure nächsten Veranstaltungen sein?
Ja, die nächste Veranstaltung ist eben der Roman von Alain Patrice Ngana, ja, also die Schatten des Sultans, ja, die Schatten des Sultans, also auf Französisch Montplaisant. Ja, mhm. Montplaisant. So der Roman wird eben als eine Dekonstruktion des logozentrischen also Schriftkonzeption. Das heißt, die Art und Weise, wie er also die Bamun-Schrift bzw. das Bamun-Schriftsystem im Text sozusagen inszeniert und also was auch dahinter steckt, selbstverständlich wird sozusagen der Bogen sozusagen erweitert zu anderen Autoren, die auch sowas gemacht haben. Gungi Wachungu zum Beispiel, der sozusagen so dem Englischen den Rücken gekehrt hat. Also er hat zunächst mal auf Englisch geschrieben, später dann auf Kikuyu zum Beispiel. Und ja, die Diskussionen sind so gestaltet, dass das breite Publikum teilnehmen kann. Also wir versuchen eigentlich den literarischen Text aus dem elitären, universitären Milieu zu holen, herauszuholen und also ihn dem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Ja. Wann und wo wird diese Debatte stattfinden?
Ja, die Debatte wird, das wird im August stattfinden, im August bzw. September. Mhm. So, der Termin ist noch nicht fix, aber auf unserer Homepage, ja, www.afriortex.at, ja, wird man sozusagen den genaueren Termin finden. Und zwar im Presseclub Concordia, das ist in der Bankgasse 8, ja, im ersten Bezirk. Also Presseclub Concordia, Bankgasse 8 im ersten Bezirk.
Ja, ja, wir werden die Webseite auch im Podcast nochmal dazu verlinken, dass man sich hier informieren kann. Ja. Unsere Zeit ist fast um. Schau, Bertram, möchtest du noch Schlussworte sagen?
Ja, als Schlusswort würde ich sagen, ja, als ich mich vorgestellt habe, hatte ich ja nicht gesagt, dass ich in Österreich zwischen 2007 und 2009 war, als Franz Werfel Stipendiat, und da hatte ich damals meine Dissertation geschrieben, und dann bin ich nach Yaoundé zurückgekehrt und dort unterrichte ich inzwischen. Aber natürlich bin ich regelmäßig wieder in Österreich. Dort versuche ich eigentlich diese Probleme, die wir hier erörtert haben, aus der akademischen Perspektive anders, sagen wir, anders zu erklären. Also, dass ich erklärt, ich habe zunächst in Kamerun erklärt, dass man sich nicht mit dem deutschen Sprachraum befassen kann, indem man sich nur auf den Gegenstand Deutschland konzentriert. Und im Moment versuchen wir in Yaoundé zu entwickeln, was das bedeutet, zum Beispiel auch Österreich in einer Germanistik in Afrika zu unterrichten. Und wir haben am Anfang, sagen wir, vor einigen Monaten ein Buch in Yaoundé herausgegeben mit dem sehr, das war auf Französisch und auf Englisch, mit dem, das waren vor allem Germanisten, die in dem Buch geschrieben haben, mit dem sehr interessanten Titel Pratique Herméneutique Interkulturelle. Und es ging darum, ja, genau über diese Texte zu diskutieren, um zu zeigen, welche neue Perspektiven in der Germanistik entwickelt werden können. Und das ist definitiv eine transnational und eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit der Germanistik, die da entwickelt werden soll.
Vielen Dank. Ich danke euch beiden, Daniel Schaubert-Rau, dass ihr bei mir im Studio wart.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Die Musik heute kam von Sarigama, Yusuf Karembe und Dan Lissar, ist nachzuhören auf Jamendo. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr. Einen schönen Freitagabend noch.